Jetzt hast du, Saidi, mich letztens schon ganz irre gemacht. Jetzt mache ich auch unsere Nutzerinnen und Nutzer irre. Es gibt nämlich was, das du bei deinem ETF erledigen solltest. Am besten noch 2024 oder Anfang 2025.
Du redest von Rebalancing.
Genau.
Das war, ist mir auch ganz ehrlich an meinem eigenen Depot aufgefallen. Ja, ich habe dann doch mal wieder in mein Depot geschaut. Naja, in den letzten 12 Monaten ist der Aktienmarkt schon enorm gestiegen. Ja, so ganz großen Ordnung. MSCI World Weltaktienindex ist um über 30% gestiegen. Das heißt, du hast natürlich, wenn man jetzt sich das gesamte Vermögen anschaut, auf einmal dann doch deutlich mehr Aktien Anteil da drin, mehr Aktien-ETF. Und jetzt natürlich die Frage, ist das zu viel? Ist das jetzt nicht ein Risiko? Sollte man da jetzt nicht was rausnehmen, gerade wenn das jetzt gerade so hochgelaufen ist? Und ich glaube, das schauen wir uns in dieser Folge mal ein bisschen genauer an.
Genau, in welchem Fall du das jetzt in die richtige Balance bringen solltest, diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Und du erfährst auch, in welchen Schritten du am besten vorgehst, um diese Entscheidung zu treffen. Und es einfach selber machen kannst, das Rebalancing. Denn bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, das ist ja erstmal die Frage, was heißt Rebalancing? Das ist ja so ein bisschen, man muss sich ja seine Geldanlage wie so eine große Waage vorstellen, in der sich sichere und renditestarke Sachen befinden.
Schwankende Sachen, ja. Genau.
Und dadurch, dass natürlich die eine Sache schwankt, ist es keine Waage, die jetzt immer gleich ausgerichtet ist. Und jetzt musst du das halt wieder in die richtige Balance bringen. Wichtig, richtige Balance heißt dann nicht, dass das so 50-50 ist. Also das ist ja gar nicht das Ziel.
Genau, also dieses nicht 50-50, das kann 50-50 sein, wenn das für dich individuell die richtige Balance ist. Aber es kann natürlich ganz anders sein. Ne? Das kann auch zum Beispiel 70% Aktien sein und 30% in sicheren Anlagen, Tagesgeld, vielleicht Festgeld, vielleicht Geldmarkt, ETF sein. Ne? Aber was dann das richtige Verhältnis ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf. Aber du solltest dich irgendwann bei deinem Plan auf so ein Verhältnis mit dir selbst einigen, zu sagen, eben zum Beispiel 70% Aktien ist für mich das Richtige. Und dann geht es eben beim Rebalancing jedes Jahr darum, diese 70% Aktien wiederherzustellen. Wobei auch jedes Jahr, und da kommen wir jetzt gleich drauf, die Frage ist, passt das überhaupt noch mit dem zum Beispiel 70-30, das du mal für dich selbst festgelegt hast?
Genau, das ist eben, du hast es ja schon angesprochen, der MSCI World hat dicke Gewinne geliefert, also plus 33% ungefähr auf 12 Monate. Das heißt, wenn du jetzt vor 12 Monaten 30.000 im ETF hattest und 10.000 auf dem Tagesgeld, hast du ja 3:1.
75-25.
Mhm. Genau, ja. Und wenn du jetzt einfach nichts dran geändert hättest, also du hast doch nicht drauf eingezahlt, dann wärst du jetzt bei 4:1, nämlich 40.000.
Genau, weil die 30.000 um ein Drittel auf 40.000 gewachsen sind, genau.
Genau, bei den 10.000, die paar Prozent Zinsen, die du da mitnimmst, vernachlässigen wir jetzt mal.
Plus, das sieht man übrigens mal, also in so einem krassen Aktienjahr, wie groß der Unterschied zwischen der Aktienanlage und irgendwie Tagesgeld oder sowas. Selbst wenn du jetzt ein gutes Tagesgeldkonto hast mit irgendwie 3,x% für Zinsen.
Du hast das Allerbeste das ganze Jahr über.
Genau, also ne, dann ist es dann, jetzt sagen wir mal, keine weiteren Sparereignisse, sind dein Festangelegtes von 10.000 auf 10.300 angewachsen. Ja? Und dagegen ist der Aktien-ETF halt von unserem Beispiel von 30.000 auf 40.000 angewachsen, hat also 10.000 Euro Gewinne gemacht. Und da sieht man mal, wie groß diese Unterschiede sind. Und wie man, das darf man ja auch mal sagen, ne, in so einem wirklich guten Aktienjahr, das ab und zu dann schon mal vorkommt, ist nicht die Regel. Ich glaube, das ist auch ganz klar. Ne, wir rechnen immer langfristig mit 6% Gewinn. 30% Gewinn in einem Jahr ist definitiv nicht das Normale. Aber das kann eben, und das gehört auch dazu, dass das zwischendurch mal vorkommt, so wie bestimmt auch mal ein Verlustjahr, ein heftiges Verlustjahr kommen wird. Und dann sieht man mal, wie groß das Ceiling, ja, auf Englisch sagt man das, ne? Wie groß die Upside, wie groß die Gewinnchancen da sind und wie viel dann auf einmal auch passieren kann.
Das ist nämlich auch das Ding, wenn man jetzt mal überlegt, von 30 auf 40.000 in Alltagsgegenstände umgerechnet, das ist quasi der Sprung so ungefähr von so Golfgröße Auto zu so Passatgröße Auto. Also du hast quasi in einem Jahr einen Sprung um eine so eine Autogrößenklasse gemacht. Das ist schon, das sind Meter in Metall sozusagen.
Das ist jetzt wirklich nicht abgesprochen, ne? Aber genau diese Frage hat doch wirklich mein Sohn mir neulich gestellt. Ne? Weil bekanntermaßen stellt sich ja bei mir nächstes Jahr die Frage, mal neues Auto. Ja? Und dann kam doch wirklich mein naseweiser Sohn, der natürlich auf Karren steht, sagt, Papa, die Aktien sind doch jetzt so krass gestiegen, können wir uns dann nicht ein größeres Auto leisten?
Erstmal die Gewinne verkonsumieren.
Ja, so sieht's aus.
Genau, dann kommt ja noch obendrauf, also zusätzlich zu deinem von 30.000 auf 40.000 Abstand, kommt ja der Sparplan noch obendrauf. Genau. Also du hast 12 Monate jeden Monat Geld reingesteckt, auch in dein Tagesgeld wahrscheinlich, klar. Aber halt auch nur, wenn wir jetzt sagen, du hast dir wahrscheinlich auch nur 70-30, also 30% von deiner Sparrate in dein Tagesgeld, 70% in den ETF, und die ETF-Raten haben ja auch wieder Rendite gemacht. Also das verstärkt ja die Lücke nur nochmal.
Also kommt natürlich ganz drauf an, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie das jetzt individuell bei dir aussieht, ja, wie jetzt das Verhältnis gestiegen ist. Aber in unserem Beispiel, ja, wenn du angefangen hast mit 30.000 ETF, 10.000 Tagesgeld, dann ist das raufgegangen auf 40.000 ETF, 10.000 Tagesgeld und ein paar zerquetschte, ja, dann bist du sozusagen von einem Verhältnis von 3:1 zu 4:1 gegangen. 75% Aktien zu 80% Aktien. Das wäre an sich jetzt noch nicht mal so dramatisch. Da kann man schon mal drüber nachdenken. Das ist übrigens genauso die Schwelle, wo ich über Rebalancing, über Ausgleich nachdenken würde, wenn sich dieses Gewicht um 5% verschoben hat. Ne? Weil drunter, wenn jetzt der Aktienanteil um, ich sage mal, 1 oder 2% am Gesamtvermögen gestiegen ist, mein Gott, das kann mit dem nächsten Börsentag wieder ausgelöscht sein, ja, wenn die Börse mal einen Tag richtig schlecht läuft. Und so überhaupt bei 5% mehr oder weniger Anteil würde ich überhaupt drüber nachdenken, ob man jetzt da irgendwas rebalancen oder irgendwas ausgleichen muss. Aber wie du es gerade beschrieben hast, weil bei vielen, bei den meisten, bei mir insbesondere auch, der ETF-Sparplan natürlich viel höher ist als ein Dauerauftrag aufs Tagesgeld oder was man sonst halt aufs Tagesgeld schiebt, ist wahrscheinlich, und da, so bin ich eben drauf gekommen auf das Thema, ist wahrscheinlich dein Aktienanteil in den letzten 12 Monaten schon erheblich gewachsen.
Ich muss ja sagen, ich habe jetzt gerade so ein bisschen Angst wegen meinem Autobeispiel. Ich habe nämlich vor lang keine Neuwagenpreise mehr angeschaut.
Ja, ich weiß tatsächlich auch nicht. Noch nicht.
Da wird sich die Inflation ja auch niederschlagen. Nicht, dass jetzt in der Community alle sagen, man hat doch keine Ahnung, Golf kostet inzwischen viel, viel mehr. Ich werde es nachher nachschauen. Sorry, falls es nicht ganz zutrifft. Aber
Neuwagenpreise sind eh nicht relevant. Ja. Aber ich glaube, alle nur gebraucht, wenn überhaupt.
Ja. Ich glaube, man weiß, was ich sagen wollte. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wenn du jetzt schön von 30 auf 40.000 hoch bist, hat jetzt dein Sohn vielleicht recht und es wäre smart, Gewinne mitzunehmen?
Naja. Einfach nur, das ist die Frage, warum Gewinne mitnehmen? Aus welcher Motivation? Und das ist genau die Frage. Also erstmal, wie gehst du jetzt mit dieser Situation um und wie solltest du das auch angewöhnen? Das geht ja viel auch bei dem ganzen Thema, ja, unsere Haltung, unsere Einstellung zum Geld, wie wir letztendlich uns Routinen angewöhnen. Ja. Denn jetzt dieses Thema aufzubringen, das ist jetzt von mir schon bewusst zum Jahreswechsel angebracht worden. Weil du musst dir jetzt nicht unterjährig sozusagen dauernd Sorgen machen, boah, jetzt ist der MSCI World aber um 20% gestiegen oder so auf den und den Zeitraum, jetzt muss ich mal was machen.
Du machst dir quasi nur einmal im Jahr Stress, nämlich jetzt.
Genau, zum Jahreswechsel. Ja. Übrigens, diesen Jahrescheck, über den wir jetzt natürlich mal wieder reden, ja, den muss man jetzt auch nicht unbedingt in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr machen. Das ist ehrlich gesagt meine persönliche Angewohnheit, ja, weil ich das da einfach mal ein bisschen Zeit habe, mir um so Sachen Gedanken zu machen. Wenn du sagst, ich mache das immer am Sommer, wenn ich mit einem Glas Wein auf der Terrasse in der Abendsonne sitze, ist auch in Ordnung. Es ist nicht so, dass man das zwingend jetzt in der starken Jahreszeit macht, aber es machen auch ganz viele Leute, das wissen wir ja ganz genau, dass sehr viele Leute sich zwischen den Jahren mit ihren Finanzen beschäftigen.
Kann man sich, wenn es draußen dunkel und kalt ist, am wärmenden Schein des eigenen Laptop-Bildschirms davor klemmen, ja.
Schön.
Aber wir fangen jetzt natürlich an mit dem, ja, ich würde mal sagen, dem Finanztipp-Klassiker, nämlich dem So gehst du vor.
Ja. Also, das Erste würde ich nochmal sagen, da habe ich gerade noch vergessen, du hast mich ja gefragt, Gewinne mitnehmen. Warum Gewinne mitnehmen? Aus meiner Sicht falsche Betrachtung wäre zu sagen, oh, jetzt haben wir aber so eine starke Steigerung am Aktienmarkt, 33%. Ich nehme jetzt lieber Gewinne mit, ja, im Sinne von, ich sichere Gewinne ab, im Sinne von, oh, das könnte ja jetzt dann zusammenbrechen. Wir haben eine KI-Blase, ja, das ist auch so ein berühmter Drop, ja, so ein berühmter Name-Drop im Moment, ja, mit dem AI-Boom, ja, das ist eine Riesenblase und das bricht in demnächst alles in sich zusammen. Kann alles sein, weiß ich nicht, ja.
Aber es kann natürlich auch sein, dass es krass weitergeht und dann bist du genau. Natürlich der Geleimte, wenn du jetzt ganz deine genau. Gewinne rausnimmst.
Unsere grundsätzliche Investment-Hypothese, wenn wir sagen, wir glauben daran, dass der Aktienmarkt langfristig Gewinne einfährt, die deutlich oberhalb der Inflationsrate liegen, ja, 6% zum Beispiel langfristig, ja, dann beruht das, diese These führt automatisch dazu, dass ich was? Gewinne laufen lasse. Ich tue genau das Gegenteil von Gewinnen mitzunehmen, ich lasse Gewinne laufen, weil aus den laufenden Gewinnen wieder neue Gewinne werden. Zinseszinseffekt. Ja, nur dann, wenn ich sozusagen das Zeug in den Aktien drin lasse, im Kapital drin lasse, kann es noch mehr Rendite machen. Da kommt eigentlich der Zinseszinseffekt her. Also die grundsätzliche Idee hinter Buy and Hold, hinter dem Keep Calm-Geschichte ist, Gewinne laufen zu lassen und nicht Gewinne mitzunehmen. Gewinne mitzunehmen mache ich aus anderen Gründen, nämlich weil ich aus selbst persönlich dieses Risiko nicht mehr eingehen kann oder eingehen möchte. So kann man das mal kurz zusammenfassen.
Genau, das ist nämlich jetzt unser Schritt 1. Frag dich, wie ist dein Geldbedarf für die nächsten Jahre? Ja. Also wir haben jetzt, wir haben zwei so Keywords, sage ich mal, aufgeschrieben, nämlich das Auto und die Immobilie, die anstehen könnten. Aber ich würde sagen, es gibt noch einen dritten Fall, falls du schon in der Rente bist.
Ja, natürlich.
Also wenn du jetzt sagen wir mal, Saidi 75 hat 33% Gewinn gemacht, da kann sich's natürlich lohnen, den ein bisschen in Sicherheit zu bringen, wenn du weißt, du brauchst das Geld sowieso.
Genau. Also grundsätzlich, ne, brauchst du das Geld sowieso. Wie ist dein Geldbedarf, wie du sagst, in den nächsten Jahren? Weil es kann sich ja auch geändert haben im letzten Jahr, seit du deinen letzten Jahrescheck gemacht hast. Seit du das letzte Mal beschlossen hast, ich will eigentlich 70% Aktienquote fahren. Das kann ja sein. Extrembeispiel, du hast es gerade schon angesprochen. Ja, jetzt wird auf einmal so eine Immobilie der Plan, haben wir neulich in der Podcast-Folge auch schon behandelt. Wenn das der Fall ist, ja, dann heißt es wahrscheinlich zum großen Teil raus und nicht nur Gewinne mitnehmen, sondern so richtig Depot abräumen, ja, weil du natürlich das Risiko eines Einbruchs nicht gehen solltest. Oder Karre, wie bei mir, da liegt aber schon das entsprechende Geld schon auf dem Sicherheitsbaustein, auf dem Tagesgeld. Es ist absehbar, da brauchst du ein neues Auto und du hast das Geld nicht einfach anderswo auf der Seite. Und dann ist es natürlich auch völlig okay für ein Auto, das du brauchst, ja, für ein Auto, das du aus du brauchst, dann auch mal Gewinne sozusagen mitzunehmen. Das hat gar nicht, auch nichts mit Gewinne mitnehmen zu tun. Entschuldigung. Geld vom ETF runter zu holen, weil ich das Geld halt nun mal einfach brauche. Und das Dritte, genau, in der Rente, wobei auch in der Rente muss man sagen, wenn jetzt für unsere älteren Hörerinnen und Hörer, auch da darf man Gewinne laufen lassen, weil auch da gehen wir davon aus, dass der Anteil, den man noch in Aktien hält, ja, auch langfristig wachsen soll, um auch damit Inflation einfach Schritt zu halten.
Da ist aber halt auch eher die Frage, bist du jetzt 69 oder bist du 79 im Endeffekt?
Absolut, genau. Aber wenn ich schon absehen kann, ne, dass ich da einen gewissen Geldbedarf eigentlich habe, dann kann ich jetzt zum Beispiel auch auf einen Schlag mehr vom ETF runterholen, einfach um das abzusichern für die nächsten, ich sag jetzt was, 5 Jahre zum Beispiel. Ja. Also normalerweise würden wir ja in der Rente immer sagen, normalerweise machst du das wahrscheinlich einmal im Jahr, dass du einen größeren Geldbetrag vom Depot runterholst, aufs Tagesgeld legst, um das für die nächsten 12 Monate abzusichern. Aber das kann ich in so einer guten Phase einfach auch mal für 3 oder 5 Jahre machen. Also sozusagen die dreifache oder fünffache Jahresmenge auf einmal abverkaufen.
Und ich kann es ja dann auch mit Festgeld auch schön wieder wegsperren sozusagen.
Ganz genau.
Für die Zeit, bis zu der ich brauche. Aber genau, also du realisierst Gewinne, bringst sie in Sicherheit, ist natürlich wichtig, das ist kein Muss. Also wenn du den Geldbedarf nicht hast, wenn du sagst, ach, ich bin hier gerade in meiner Sparphase, mein Leben ist solide, ich wohne in einer geerbten Immobilie zum Beispiel oder ich wohne zur Miete und das passt. Ich will auch keine Immobilie kaufen. Einwandfrei. Dann kommen wir zu Schritt 2. Das ist jetzt mal wieder der schwierige, der negative Moment. Wie viel Verlust hält man aus? Also hält man auch jetzt 50% Verlust aus? Weil man müsste sich ja quasi vorstellen, es passiert irgendwas Krasses. Keine Ahnung, ich will jetzt hier gar nichts sagen, weil am Ende passiert es dann und dann haben wir es verschrien. Also sagen wir, die Weltwirtschaft geht in die Knie, es läuft richtig bescheiden. Hält man das aus und will man das Risiko eingehen?
Das war, glaube ich, so der Kern, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, ne? Weil ich einfach dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, darauf aufmerksam machen will. Schau dir mal an, wie viel Aktien du mittlerweile hast und vor allen Dingen auch, wie hoch dein ETF mittlerweile ist und wie viel Anteil das an deinem Gesamtvermögen ausmacht. Und dann frag dich die berühmte Halbierungsfrage mal wieder neu. Ja? Also vielleicht ich mache jetzt mal ein Beispiel. Hast du diese Entscheidung mit 70% Aktien, mache ich jetzt mal wieder dieses Beispiel, getroffen, als du noch, ich weiß es nicht, 20.000 Euro im ETF hattest? Dann hast du dich gefragt, okay, wenn das runterfällt auf 10.000, das wäre dann schon ein richtig krasser Börsencrash, aber ja, das halte ich irgendwie noch aus, sind in Anführungszeichen nur 10.000 Euro Verlust und dann spare ich da schön weiter rein. So, und durch den Zugewinn und durch das, was du in einem Jahr weggespart hast, sind es aber aus den 20.000 jetzt einmal 40.000 geworden. Ne, du hast es geschafft, in einem Jahr 20.000 Euro im ETF zuzulegen. Das wäre jetzt nicht ganz von der Hand zu legen. Das ist schon ein ordentlicher Sparplan und so weiter, aber kann ja sein, ja, mit Einmalzahlungen und so weiter. So, und jetzt frag ich das aber neu. Du hast jetzt 40.000 drin. Was ist jetzt, wenn die auf 20.000 runterfallen? Das sind 20.000 Euro Buchverlust. Ja? Da steht dann minus 20.000 auf die letzten paar Monate oder sowas in deiner Depot-App drin. Und jetzt? Wird der dann schlecht? Und jetzt bin ich doch noch ein bisschen radikaler als Emil. Das ist, stell dir mal vor, das ist eine sehr Szenario, das gerade rumgeistert, würde ich sagen, es bricht der große Handelskrieg mit den USA aus unter einer Regierung Donald Trump. Das muss man einfach mal dem ins Auge sehen. Ich sage jetzt nicht, dass das passieren wird und dass das diese Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben will, aber das kann man sich schon vorstellen, dass der Mensch dann oder diese Regierung solche Zölle einführt, dass einfach der komplette Handelskrieg zwischen den USA, Asien und Europa ausbricht. Und auf diesem Handel beruht halt schon ein großer Teil der Weltwirtschaft. Und was dann passieren kann in so einer Phase, dass die Aktienmärkte überreagieren. Dass es da zwar einen Handelskrieg gibt und das ist für die Weltwirtschaft auch alles gar nicht nett, aber auf einmal bricht die große Krise aus, ja. Die Globalisierung, der ganze Welthandel, ich will nicht sagen, kommt zum Erliegen, aber so ein gewisser Corona-Schock könnte man schon sagen. Und dann gehen die Kurse mal aber so richtig in den Keller. Und dann bricht noch die eine oder andere große Firma zusammen, weil denen jetzt auf einmal bei fallenden Aktienkursen wird dann gegen die gewettet und so und. Da kommen dann lauter Effekte zueinander. So ein Szenario kann schon mal passieren. Und dann halbiert sich so ein Aktienmarkt mal. Kann passieren. Und dein Depot fällt von 40.000 Euro runter auf 20.000. Bleibst du dann noch cool? Weil der wichtige Punkt ist, du musst dann cool bleiben. Die einzige eigentliche Katastrophe wäre nämlich dann bei 20.000
zu verkaufen.
Bei 20.000 zu verkaufen. Davon erholst du dich schwer wieder, sag ich mal.
Da ist jetzt natürlich, wenn du jetzt sagst, ach, das macht mir nichts aus, 50% Verlust nach 33% Gewinn, das sind ja quasi nur 17% Verlust. Dann ist unsere Botschaft, lass es so, alles gut.
Der Punkt ist nur, ich glaube, dass das nicht so viele Leute sehen. Ja, also ja,
das sagt sich jetzt so leicht. Genau. Das ist wie wenn du stehst unten an der Wasserrutsche in so einem Ding und denkst du so, gar kein Problem. Dann stehst du oben und denkst du so,
Ja, ist aber wirklich so, ne? Das fühlt sich jetzt irgendwie gut an, 33% Gewinn so auf die letzten 12 Monate. Da habe ich mir ja so einen Puffer, so ein Fettpolster angefressen, ja. Aber in Wirklichkeit ticken wir alle so, dass wir immer von oben auf der, also die allermeisten schauen immer von oben runter. Ja, also ich bin halt jetzt da, jetzt steht mein Depot in meinem Beispiel bei 40.000 Euro und ich mache mir jetzt nicht mehr Gedanken, dass davon eigentlich in meinem Beispiel, weiß ich nicht mehr, irgendwas 7.000 Euro Gewinn sind und dass das ja alles nur so Geld ist, das ich gar nicht selber eingezahlt habe. Es spielt auch keine Rolle. Es ist auch richtig so. Es zählt immer nur heute. Die scharfe Vorderkante der Zeit, hat mein amerikanischer Schriftsteller gesagt. Robert Pirsig ist das übrigens. Nur das, was jetzt da ist, das interessiert. Wie viel davon mal du selbst eingezahlt hast, wie viel davon Gewinn war. Am Ende spielt es keine Rolle. Du hast halt jetzt gerade 40.000 Euro. Und wenn die runterfallen auf 20.000 Euro im Depot, ist es nicht lustig. Und genauso muss es auch sehen. Aber da genau geht es halt um Durchhalten.
Und wenn du jetzt sagst, boah, das ist mir zu riskant, dann schichte einen Teil um in Tagesgeld oder einen Geldmarkt-ETF. Was wir dir empfehlen, verlinken wir dir natürlich in den Shownotes, unseren Tagesgeldvergleich und unseren Ratgeber zu den Geldmarkt-ETFs. Und dann kommt jetzt schon Schritt 3, die nächste Frage, die du dir stellen solltest, nämlich ob du unterinvestiert bist. Es klingt jetzt erstmal überraschend, nachdem wir jetzt so viel über große Gewinne geredet haben, aber es kann ja zum Beispiel sein, du hast jetzt 2024, vielleicht Ende 2023, mit dem ETF-Sparen angefangen und hast davor eigentlich jahrelang immer nur vielleicht auf deinem Girokonto gespart oder auf dem Tagesgeldkonto und jetzt liegt halt da noch wahnsinnig viel Geld. Ja. Und in deinem, du hast aber nur so einen 50, 100 Euro Sparplan gemacht, obwohl du eigentlich richtig ordentlich verdienst. Naja, dann ist halt dein ETF-Anteil so klein und dann sollte halt trotzdem die Aktienquote rauf, weil der Kurs ist ja egal.
Richtig, genau. Also da kann es jetzt in zwei Richtungen von der Geisteshaltung her, sage ich mal, gehen, ja, zu sagen so, ach ja, super, das hat sich ja so schön weiterentwickelt, ich lasse das jetzt mal so laufen, weil ist ja gut so. Ist ja gut gelaufen, ja. Und da beim Jahrescheck jetzt am Jahresende mal wieder drauf nachdenken, ja, das ist alles gut so, dass du dich das damals so ein bisschen getraut hast, aber eigentlich reicht das halt noch nicht. Sparst du denn schon, Daumenregel, 15% vom Netto weg oder sind es halt eigentlich erst irgendwie 5% in den ETF-Sparplan oder sowas in der Richtung? Und liegen nicht eigentlich, ja, da ist so ein kleines ETF-Depot, aber liegen nicht 80% von deinem Geld irgendwie auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeldkonto oder im Bausparvertrag oder sonst irgendwo, wo sie nicht wirklich Rendite machen. Und was, das ist die zweite Geisteshaltung, was dich jetzt nicht abhalten sollte, ist die Gedanke, ja, jetzt sind die Kurse ja so hoch, im Sinne von Rebalancing, jetzt werde ich doch nicht einen großen Schwung in den Aktienmarkt reinstecken. Also ich sag mal dazu Folgendes, ja. Nochmal, die Idee, die langfristige Idee, dass dieser Aktienmarkt nach oben schwankt. Ja? Ob der jetzt kurzfristig nach unten geht oder weiterläuft, kann dir keiner sagen. Der richtige Zeitpunkt zum Investieren ist immer jetzt. Ja? Und dann bloß nicht den Fehler machen, zu sagen, ich traue mich einfach nicht, die 20.000 Euro, die ich eigentlich zu viel auf dem Tagesgeldkonto habe, in den Aktienmarkt zu investieren. Wenn du das nicht schaffst, einfach von deinem Bauchgefühl her, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du setzt deinen ETF-Sparplan massiv nach oben, zum Beispiel auf 1.000 Euro im Monat, sage ich jetzt mal aus dem Bauch rum, und schiebst dadurch die 20.000 in meinem Beispiel so nach und nach rein. Ja, so eine Möglichkeit, die man machen könnte. Weil sich das einfach vom Bauchgefühl her richtig anfühlt. Rational wäre es besser, die 20.000 sofort auf einmal zu investieren. Oder noch anders, wenn das auch das, also ne, oh, dann habe ich ja die, spare ich jeden Monat 1.000 Euro weg und das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. Ja, guess what, du kannst natürlich eigentlich die 1.000 Euro dann jeden Monat sofort wieder runtersetzen. Aber okay, fühlt sich auch nicht richtig an. Naja, dann stückelst du halt die 20.000 irgendwie in, ich sag jetzt irgendwas, 4 mal 5.000, ja, jetzt machst du diesen Monat mal 5.000, nimmst du als Plan vor, die nächsten 4 Monate auch über 5.000 zu machen. Hauptsache, ne, du schiebst mehr Geld dahin, wo es wirklich langfristig Rendite machen kann. Sonst wird es wahrscheinlich für die Altersvorsorge nicht reichen, denn die 2 oder 3%, die du irgendwo anders an Zinsen bekommst, die machen es nicht einfach nicht aus. Davon wirst du, da kannst du dich gerne freuen über ein paar Euro, die du vielleicht jedes Monat als Zinsauszahlung bekommst. Ich habe da auch so ein Tagesgeldkonto und dann gibt es monatlich Zinsen. Dann ganz hübsch. Ich habe irgendwie 3,80 Euro, nein, ein bisschen mehr, aber in meinem Fall. Aber egal, gibt es jeden Monat so ein bisschen Zinsen. Ist ja schon nett, ja, aber es bringt einen halt auch überhaupt nicht vorwärts.
Und das Ding ist ja auch mit den Kursen, das denke ich mir ganz oft, man sagt dann, oh, die Kurse sind jetzt so gestiegen, kann das denn so weitergehen? Naja, wir haben auch gedacht, dass bei 1 Euro pro Eiskugel in der Eisdiele das Ende der Fahnenstange erreicht ist, aber es war nicht der Fall, kann ich euch als leidenschaftlicher Eisesser sagen. Und genauso ist es am Aktienmarkt auch, du weißt halt, niemand weiß, was ist das Ende der Fahnenstange, genau. Nach oben und nach unten.
Die Gefahr ist jetzt auf einen Dip zu warten, ja, bei the Dip, ja, immer diese alte Geschichte jetzt zu warten, ja. Ja, kannst du schon machen, aber es kann halt auch sein, dass du dabei jetzt, weiß ich nicht, wie lange, 6 Monate, 12 Monate, 3 Jahre noch wartest, bis so ein Dip kommt und wie viel Rendite hast du in der Zeit dann verpasst. Dann erwischst du irgendwann später tatsächlich einen Dip um, ich sag jetzt irgendwas, um 10%. Blöd nur, dass bis dahin der Aktienmarkt nochmal um 30% gestiegen ist, dann hast du 20% Rendite verpasst.
Oder du kaufst in dem Dip und am nächsten Tag geht es halt nochmal weiter runter, das kann dir auch passieren. Also, die Zukunft ist ungewiss, das ist ihre Kerncharakteristik. Deswegen, wenn du unterinvestiert bist, lass dich davon nicht aufhalten, geh rein, 15 Jahre Haltedauer wird schon laufen.
Ja.
Dann kommen wir zu Schritt 4. Wie kann man jetzt eigentlich rebalancen?
Ja.
Ja, es gibt wir haben ja eigentlich 2 große Optionen. Entweder du kannst verkaufen oder kaufen, je nach Fall. Also direkt große Summe nehmen, aufs Verrechnungskonto überweisen und dann die Order ausführen. Oder du passt natürlich den Sparplan an. Auch wie du schon gesagt hast, kann man relativ aggressiv machen. Du könntest ja zum Beispiel, wenn du sagst, du willst jetzt mehr auf den Sicherheitsbaustein gehen, den Sparplan auf den ETF aussetzen.
Genau.
Und deine gesamten 20% aufs Tagesgeld investieren.
Genau, also das fühlt sich wahrscheinlich für die meisten Leute irgendwie komisch an, jetzt einen ETF-Sparplan stillzulegen. Aber es ist total konsequent. Wenn ich das so machen möchte, das ist sozusagen quasi das, gibt es ein bisschen softer oder langfristiger Rebalancing, ja, dann lasse ich jetzt einfach die Aktie mal liegen. Hat auch den großen Vorteil, dass ich keine Steuer drauf bezahlen muss, wenn ich jetzt anstatt, wenn ich verkaufen würde. Und spare stattdessen aufs Tagesgeld, um einfach meinen sicheren Anteil wieder zu pushen und hochzufahren. Und übrigens, liebe Leute, ja, ihr müsst dabei auch nicht auf den letzten Cent genau rechnet. Ne? Da geht es nur um so Daumenregeln. Wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, 70-30 zu sein, ne, dann ziele ich halt so grob drauf ab. Und wenn ich irgendwo in der Gegend bin, dann lasse ich den ETF-Sparplan wieder aufleben. Und wenn ich dann zufälligerweise bei 73-27 war, so what? Ja, also wie gesagt, durch die tagesaktuellen Schwankungen des Aktienmarktes spielen so kleine Prozentzahlen keine Rolle. Es geht wirklich um die großen Summen, so wie ich beim Rebalancing auch das bitte so ganz grob machen würde. Ja, also ich muss jetzt nicht ausrechnen, dass ich jetzt 2.423 Euro verkaufen muss, ja, sondern okay, ja, es ist in der Größenordnung, verkaufe ich ja 2.000 Euro, das meinetwegen 2.500 Euro. So what? Ja, diese bloß nicht mit dem Mathe oder dem Excel da zu lange aufhalten.
Ist natürlich, die Änderung von den Sparplanraten ist ja auch eine gute Option, wenn man das Geld jetzt nicht pauschal rumliegen hat. Ja. Also gerade auch bei kleineren Budgets oder wenn es finanziell vielleicht generell ein bisschen knapp ist, aber man danach steuern will, ist das da natürlich die einfache Option. Man kann natürlich auch zum Beispiel ETF-Anteile jetzt verkaufen und dann ins Tagesgeld legen oder Tagesgeld runterholen und per Einmalanlage nachkaufen. Bietet sich natürlich auch an, wenn man das Geld parat hat. Optimaler Fall wäre jetzt natürlich, du bekommst, was weiß ich, Weihnachtsgeld, das du nicht brauchst und du benutzt dann das, um zum Beispiel dein Tagesgeld aufzustocken. Genau. Dann hast du einmal eine große Summe.
Und noch ein anderer Fall wäre, wenn ich sozusagen jetzt Steueroptimierung betreiben will. Mit anderen Worten, ich habe von meinen 1000 Euro Sparerpauschbetrag noch was übrig. Ne? Also ich habe da noch 500 Euro übrig oder sogar 800 Euro oder irgend sowas in der Richtung und will die jetzt sozusagen dieses Jahr noch ausnutzen und muss dafür einen entsprechend größeren Betrag von meinem ETF verkaufen. So, dann das ist mal ein bisschen mühsam, die Rechnung, ja, und das muss man wahrscheinlich ein paar Iterationen machen, bis ich dann genau an die 1000 Euro rankomme. Und normalerweise würden wir ja mal sagen, reinvestiere dann das Geld wieder. Ja? Aber wenn du jetzt Rebalancing machst, naja, dann reinvestierst du halt nicht. Ne? Dann hast du irgendwie, in meinem Beispiel, was weiß ich, 2000, 3000 Euro oder sowas abverkauft. Achtung, bei den Gewinnen der letzten 12 Monate kann das schon relativ schnell gehen, dass ich da meine 1000 Euro voll kriege. Und dann reinvestiere ich es eigentlich einfach nicht, sondern schiebe das Geld rüber aufs Tagesgeldkonto. Auch keine schlechte Möglichkeit.
Ja. Und dann sind wir schon beim Schritt 5, sei die Rebalancen im Depot.
Ja.
Da bin ich jetzt tatsächlich gespannt, was du damit
meinst. Naja, also damit meine ich für Leute, wenn du, liebe Hörer, dazu zu denen gehörst, die schlichtweg mehrere Wertpapiere im Depot haben, wo das Depot eine gewisse Aufteilung hat. Ja, ich mache mal das einfachste Beispiel, ganz bekannt, der 70-30 Portfolio, mit anderen Worten 70% Aktien Industrieländer, 70% Aktien Schwellenländer.
30.
So, Entschuldigung, habe ich jetzt gesagt.
Oder 70%
Industrieländer, 30% Schwellenländer. Da dürfte das Verhältnis in den letzten grob 12 Monaten auch ganz schön auseinandergelaufen sein. Stichwort Big Seven, Magnificent Seven. Ja, mit anderen Worten, da sind halt die Industrieländer gerade durch die großen Konzerne, ne, Apple, Amazon, Alphabet und so weiter, ziemlich weggelaufen. Und die Schwellenländer haben im Vergleich dazu relativ durchschnittlich schwach performt. China zum Beispiel ist zum Beispiel nicht so gut gelaufen. Und wenn ich jetzt diese 70-30 Aufteilung wieder herstellen möchte, dann muss ich halt aus einem MSCI World zum Beispiel jetzt abverkaufen und in einen MSCI Emerging Markets dann rüberschichten. Oder kann ich natürlich genauso machen, wie du es gerade vorhin schon gesagt hast, ich habe vielleicht dann zwei Sparpläne am Laufen, dann würde ich zum Beispiel einen Sparplan auf den MSCI World einstellen und volle Kanne den Sparplan auf den MSCI Emerging Markets laufen lassen.
Natürlich auch wieder eine super Option, um den Sparerpauschbetrag zu nutzen.
Genau, kann ich auch wieder machen.
Verkaufe von dem einen, steck's in den anderen.
Genau. Also das hängt von vielen Faktoren ab. Das mit dem Abverkaufen, um den Sparerpauschbetrag auszunutzen, ist nie eine schlechte Idee. Es ist ein bisschen mühselig, ja, und das muss ich wieder nicht sozusagen bis ins Letzte betreiben. Wenn ich das jetzt gemacht habe und festgestellt, ich habe jetzt 873 Euro vom Sparerpauschbetrag ausgenutzt. Ja, natürlich kann man sich dann zwischen den Jahren noch die Mühe machen, zum einen die letzten gut 100 Euro noch auszunutzen, aber ich kann es auch sein lassen, sagen, okay, jetzt passt schon, jetzt habe ich das ausgenutzt und dabei das Geld fürs Rebalancing hergenommen.
Was, glaube ich, ganz wichtig ist, das war nämlich unser letzter Schritt, also wie du quasi da durchkommst, ob du jetzt rebalancen solltest oder nicht, was für dich das Erfolg, ja, das Schöne an der ganzen Situation ist, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, ist ja eigentlich, das ist eine total komfortable Erfolgssituation, in der du bist. Das klingt jetzt stressig und man denkt sich, oh, ich muss das machen, das ist wichtig.
Positives Problem.
Nicht davon stressen lassen. Alles, was du machst, ist linke Tasche, rechte Tasche. Das ist am Ende immer dein Geld. Es ist dein Gewinn. Es ist eine total schöne Situation.
Ist übrigens auch eine schönere Situation als der umgekehrte Fall. Nämlich, wenn man euch mal vorstellt, das werden wir auch mal haben, ein beschissenes Börsenjahr haben, ja, wo das Depot total gefallen ist. Und dann muss ich aus meinem Tagesgeld, wo ich eigentlich mir denke, so, oh, da liegt eh nicht so viel drauf, ja, was rüber aufs Depot, weil meine Aktienquote so stark gesunken ist durch einen Börsencrash. Ja, das wäre auch eine Form von Rebalancing. Und lasst mich ein Rebalancing noch ansprechen, liebe Leute, wenn ihr denn Krypto haltet, ja, insbesondere Bitcoin und andere Geschichten, ja, wenn da der Kryptoanteil sehr stark gewachsen ist, dann freut mich das erstmal für euch, wenn ihr da hohe Gewinne in den letzten 12 Monaten gemacht habt, ist ja dann relativ wahrscheinlich, aber auch da ist es halt auch sinnvoll, wieder zu rebalancen, ja, den Kryptoanteil nicht zu groß werden zu lassen, 5%, 10% vom Vermögen, und das kann ja schnell jetzt in den letzten Monaten auch darüber hinaus geschossen sein, da vielleicht zu rebalancen, Bitcoin zu verkaufen, ja, nein, ich bin kein Hodler, und das Geld, ja, breiter gestreut, diversifizierter in den Aktienmarkt zu schieben.
Ja, damit sind wir mit dem Rebalancing auch schon wieder durch und du musst nur noch die Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer beantworten.
Sehr gern.
Und die erste kommt von Jerub. Hallo, was haltet ihr beiden davon, physisches Silber, Münzen, Fragezeichen, zu investieren? Ich habe gehört, auch Silber wird in den nächsten Jahren steigen, da es auch nicht unendlich vorhanden ist.
Ja, kann sein, weiß ich nicht, ja. Also grundsätzlich, ja, Silber ist jetzt, wie soll ich sagen, kein Katastropheninvestment, und das ist richtig, Silber ist tendenziell schon auch begrenzt, wird natürlich auch weiter gefördert. Aber ich frage mich beim Silber immer, wo ist der Vorteil gegenüber dem Gold? Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Silber ist schon nochmal ein deutlich, also ist auch einfach eine sehr volatile Geschichte. Sehr,
also es geht krass rauf und runter.
Okay, es geht krass rauf und runter, ne? Das ist ja ziemlich schwankungsanfällig. Und wenn ich schon auf Edelmetalle setze und wenn ich auf Edelmetalle auch, das ist ja immer unsere Idee, zur Vermögensabsicherung setze, dann würde ich auf alle Fälle auf Gold setzen. Ne? Einfach aufgrund.
Das ist ja, jetzt die Rocher-Werbung mit sich. Ja. Wenn ich auf Gold setze, schon.
Absolut, dankeschön. Ja, aber das ist einfach besser fungibel. Ne? Ich kann da einfach Goldmünzen, Goldbarren kaufen. Ich habe nicht so ganz starke Schwankungen drin. Und was ich nicht machen würde, ist jetzt, und das klingt in der Frage so ein bisschen raus, sowohl weder auf Silber noch auf Gold zu spekulieren. Das könnte in den nächsten Jahren steigen. Ja, kann's auch nicht. Ja, muss man ganz klar sagen. Ja, es muss ja nicht sein, dass wir jetzt irgendwie in die Riesenkrise kommen, sondern vielleicht, es war ja auch für Gold ein sehr gutes Jahr, das muss man ganz klar sagen, aber das muss auch nicht so bleiben. Ja, es kann auch sein, dass sowohl der Goldpreis als auch der Silberpreis in den nächsten Jahren wieder nach unten gehen. Da gibt es keine wirklich auch auf ein paar Jahre sind keine verlässliche Prognose.
Wir machen auf jeden Fall unseren Goldratgeber in die Shownotes. Da findest du alle Infos, wo und wie du am besten Gold kaufst und auch aufbewahrst. Das ist ja dann nämlich die nächste Herausforderung. Die zweite Frage kommt von Maxi. Hey Saidi, wie sieht es mit dem Zinseszins bei verschiedenen ETFs aus? Wenn wir entgegen deines Ratschlags mehrere ETFs besparen, müssen wir die monatliche Summe ja splitten. Mhm. Bedeutet das, dass das Geld langsamer wächst? Nehmen wir mal an, beide ETFs haben eine Rendite von 7%. Würde das Geld, das ich zum Beispiel nach 10 Jahren habe, die gleiche Summe sein, die ich beim Besparen von nur einem ETF hätte?
Kurze Frage. Ja, angenommen, dass die beiden ETFs die gleiche Rendite haben. Ne? Also das ist ganz einfach, das ist sozusagen reine Mathematik. Wenn wir annehmen, dass so ETFs mit 7%, wir würden mittlerweile eher 6% annehmen, langfristig sie entwickeln, dann ist es total egal, auf wie viele ETFs du letztendlich dein Geld verteilst. Das können auch 10 sein, theoretisch. Da geht es dann nur darum, wie sieht es mit den Kosten aus. Aber wenn ich auch davon ausgehe, dass die irgendwie halbwegs alle das gleiche kosten, irgendwie 0,2, 0,3, 0,4 vielleicht Prozent pro Jahr, dann spielt es gar keine Rolle, ob du jetzt 100 Euro auf den ETF, 100 Euro auf den ETF und 100 Euro auf den ETF machst. Die Unterschiede zwischen den ETFs werden sehr wahrscheinlich daher kommen, wie die halt investiert sind. Zum Beispiel, ich habe es vorhin schon angesprochen, ob der eine ETF mehr oder ausschließlich in Schwellenländer, in Schwellenländer investiert ist und der andere mehr oder ausschließlich in Industrieländer. Da gibt's halt Unterschiede. Also nein, ist von der Rendite her grundsätzlich kein Problem, den Sparplan zu splitten, ist kein Nachteil, auch von den Kosten her und auch steuerlich. Kein Nachteil, es ist eher eine Frage, warum willst du ihn denn aufteilen? Warum machst du verschiedene ETFs? Aus Risikostreuungsgründen, sagen wir mal, der Gewinn, den du da an der Risikostreuung drin hast, der ist relativ überschaubar, ja, im Vergleich zu einem anderen sehr breit streuenden ETF. Das hat aber ganz unterschiedliche Gründe, das kann ich so allgemein nicht beantworten. Da geht es dann wirklich darum, welche ETFs du konkret sparst. Aber Rendite-Nachteile per se, dadurch, dass du Geld verteilst, hast du erstmal nicht. Sondern es geht natürlich schlichtweg darum, wie die entsprechenden ETFs, die du besparst, wie die jeweils performen.
Dann sind wir auch schon wieder am Ende von unserer Folge. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören. Und ich wünsche natürlich ganz viel Erfolg beim Rebalancen, falls du es vorhast. Und auf jeden Fall ein gutes neues Jahr 2025. Bis zum nächsten Mal.
Ja, auch ein gutes neues für mich. Alles Gute für 2025. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, beziehungsweise auch unser Podcast insgesamt gefällt, dann hinterlass uns doch eine gute Bewertung für unseren Podcast, egal wo du ihn downloadst oder streamst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.